Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 76. Wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Heute haben wir eine Stelle aus dem Brief des Paulus an die Römer. Römer 8, ab Vers 18. Da schreibt er: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ja, das ist ein geheimnisvoller Text. Eine Schöpfung, die seufzt, eine Schöpfung, die Hoffnung hat. Was könnte Paulus damit meinen? Ja, ich denke, Sie und ich und wir alle, wir lieben die Natur. Die Natur fällt uns als erstes ein, wenn wir von der Schöpfung sprechen. Ja, und wenn Sie mal die Bilder des Hubble-Teleskops gesehen haben, in der also die unfassbaren, ja, Kräfte und Gestalten, die auch in den Jahrmillionen von Lichtjahren im großen Raum sichtbar werden, da werden Sie auch staunen darüber, was die Schöpfung tatsächlich in ganz anderen Dimensionen noch zustande gebracht hat. Also Schöpfung ist nicht nur das, was lebt. Schöpfung muss ja das sein, was überhaupt existiert. Alles. Das ganze Universum, ein ziemlich großes Universum. Immer viel größer, als wir uns jemals gedacht haben. Auch wahrscheinlich viel größer, als wir in der Lage sind, heute uns das zu denken. Diese Schöpfung seufzt. Diese Schöpfung ist irgendwie der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist ja offensichtlich, dass wir der Vergänglichkeit unterworfen sind und dass alle Moleküle, aus denen wir bestehen, eigentlich mal in Sonnen ausgebrütet worden sind, das ist klar. Aber was hat das mit den Kindern Gottes zu tun? Was hat das damit zu tun, dass die ganze Kreatur eigentlich darauf wartet, dass wir als Menschen Vorreiter einer ganz anderen, neuen Schöpfung sein sollen. Ja, wer sich mit Biologie ein bisschen auskennt, der wird wissen, dass nicht alles so wunderschön ist. In der Biologie lebt ein Tier vom anderen, auch manche Pflanzen leben von Tieren. Das heißt, eigentlich ist ständig ein Fressen und Gefressenwerden. Es ist die Erfahrung von Angst, von Qual, von Pein. Die Natur ist, wenn man sie einfach mal so unvoreingenommen betrachtet, alles andere als besonders liebevoll. Es gibt natürlich auch außerordentlich viele idyllische Momente. Wenn eine Katze sich ausruht und schnurrt, ja, das ist natürlich schön, da kann man geradezu kitschige Gefühle kriegen. Aber wer zum Beispiel eine alte Katze mal gepflegt hat bis zu ihrem Tod, der weiß, was Leiden heißt. Und Leiden, das betrifft eigentlich jedes Leben. Jedes Leben will weiterleben und es leidet, weil es irgendwann sterben muss, entweder qualvoll oder vielleicht auch nur kurzfristig, indem es einfach erwischt wird von einem Raubtier. Knack, es ist passiert. Ist das eine schöne Natur? Ist das eine Natur, bei der man sagen kann, ja, wie wunderbar ist sie geschaffen? Oder ist sie nur der Vorreiter, sozusagen ein Vorentwurf einer Schöpfung, die tatsächlich eine ganz andere Qualität haben soll? Wenn jetzt Paulus von der Vergänglichkeit einer Schöpfung, die doch auf Hoffnung auch ausgerichtet ist, spricht, heißt das, dass die neue, die andere Schöpfung eine Art von Unvergänglichkeit oder Ewigkeit haben soll. Ich meine, das ist ziemlich schwer im materiellen Sinne sich vorzustellen. Wenn alles Lebendige unvergänglich wäre, dann wären wir schon meterhoch von Bakterien überwuchert, die ja dann auch nicht sterben würden. Wir alle hätten überhaupt keinen Platz auf dieser Erde. Also es geht so nicht, so wie man sich das vielleicht naiverweise vorstellt, wenn einfach der Tod von allen Geschöpfen abgeschafft wird, das werden aber immer neue Geschöpfe geboren, dann wird's ziemlich knapp und bei Lichte betrachtet auch ziemlich scheußlich. Es muss also eine andere Schöpfung gemeint sein. Eine Schöpfung, in der das, was gut ist, in der Qualität seines Gutseins erhalten wird und bleibt. Aber das hat mit uns was zu tun. Offensichtlich sind wir nicht nur Bestandteil dieser Schöpfung, sondern wir sind beauftragt, an dieser Schöpfung mitzuwirken, ein Teil davon zu sein. Und das würde ja bedeuten, dass wir selbst in uns schon das zu entwickeln beginnen, was eine solche zukünftige Schöpfung eigentlich ausmachen wird, dass sie in sich wunderbar, geradezu herrlich sein wird. Nun ja, wahrscheinlich sprengt das alle unsere Fantasien. Aber wir haben eine Ahnung. Wir haben diese Ahnung deswegen, weil wir uns eine solche Schöpfung wünschen, weil wir spüren, dass erst ein Leben ohne Tod, ohne Vernichtung, ohne Qual, ohne Verzweiflung etwas sein wird, was wir bereit sind, auf Ewigkeit auszuhalten. Und offensichtlich steckt in uns eine Ahnung davon, dass so etwas möglich ist. Und Paulus weiß das offensichtlich auch. Und er weist auf etwas hin, wo wir, wenn wir die Worte als solche nehmen, sagen würden, oh, kann ich mir nicht vorstellen, was meint er damit? Aber wir spüren, dass wir uns danach sehnen. Und wir wissen, dass diese Sehnsucht, die Sehnsucht nach einem vollkommenen Leben, in der wirklich alles gut wird, einmal erfüllt werden wird. Wir haben Hunger und wir wissen, dass es etwas zu essen gibt. Wir haben Durst und wir wissen, dass es etwas zu trinken gibt. Und wir haben die Sehnsucht nach der vollkommenen Schönheit. Und wir dürfen wissen, dass sie tatsächlich auch für uns vorgesehen ist. Dazu müssten wir aber anfangen, selber uns in diese neue Schöpfung hinein zu entwickeln. Und dazu hat Jesus alles getan, was er tun konnte, dass diese neue Schöpfung gerade in der Tiefe unseres eigenen Wesens beginnt, dass die Schönheit seiner Liebe in uns wahr wird, dass etwas in uns, was eigentlich kaputt ist, was eigentlich der Vergänglichkeit anheimgestellt wird, von innen heraus beginnt, sich neu zu generieren, eine neue Wahrheit, eine neue Geburt, ein neues Leben, ein neues Bewusstsein, eine neue Liebe. Das ist uns versprochen. Und wir können jetzt schon spüren, dass das einen Wahrheitsgehalt hat. Wir können uns jetzt schon darauf freuen. Wir können jetzt schon beginnen, als Kinder Gottes, das in uns wahr werden zu lassen. Und wie Gott das macht, dass er dann letztendlich daraus die ganze Schöpfung neu generiert, das muss uns jetzt nicht kümmern. Aber freuen dürfen wir uns darauf.